Einer der Kernwerte, über die wir aktuell in der Bibelstunde reden, lautet: Wir geben unser Bestes. Wir als Kinder Gottes wollen unser Bestes geben und wir als Gemeinde wollen unser Bestes geben. Und dahinter steckt auch der Gedanke, dass wir als Gemeinde jedem einzelnen Christen, der hierher kommt, die Gelegenheit geben wollen, in seinen Gaben zu wachsen, Schritte im Glauben zu machen und sich weiterzuentwickeln. Auch deswegen habe ich Gudwin angesprochen und gefragt: Könntest du dir nicht vorstellen, mal in der Friedenskirche zu predigen? Und du hast mutig Ja gesagt. Und deswegen stehen wir beide jetzt hier vorne. Und ich habe dich dann gefragt: Worüber könntest du dir denn vorstellen zu predigen? Und sehr schnell war dieser Bibeltext im Fokus und sagt: Dieser Bibeltext, der spricht mich an, darüber würde ich gerne predigen. Und ich möchte dich einmal fragen: Was spricht dich an diesem Bibeltext so an? Bist du besonders sportbegeistert, Olympia begeistert? Oder was war es, was dich an diesem Bibeltext so angesprochen hat?
Ja, ich laufe tatsächlich auch gerne. Marathon bin ich allerdings noch nicht gelaufen. Aber jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann setze ich mich als erstes mal hin und lese die Bibel. Und dieser Text, als ich diesen Text gelesen habe, ist er mir förmlich lebendig geworden, hat Gott in mir lebendig gemacht. Und was mich so begeistert hat, ist diese Nachfolge, diese kompromisslose Bereitschaft für das Evangelium, sich einzusetzen, die daraus klingt. Und genau, das möchte ich euch auch lebendig machen heute.
In der Vorbereitung und im Gespräch miteinander hat man sehr schnell deine Leidenschaft entdeckt und auch deine Leidenschaft für Paulus. Also du hast sehr begeistert auch auf Paulus geblickt und man könnte fast sagen, er ist vielleicht sowas wie ein Vorbild für dich. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber also was begeistert dich so an Paulus?
Mich begeistert, dass er keine halben Sachen macht. Also wenn er was tut, dann macht er es richtig. Schon vor der Bekehrung hat er das gemacht, hat Christen verfolgt, aber nach der Bekehrung hat er sich nicht versteckt, sondern hat einfach gesagt: Okay, jetzt erst recht, jetzt gebe ich alles. Und ist einfach krass, wie er alles hingibt und alles andere ausblendet.
Da sind wir schon direkt im Bibeltext.
Genau.
Gut, wie du darfst.
Dankeschön. Genau, der heutige Text, der steht im ersten Korintherbrief und im Kontext gesehen geht es um die Korinther, die sich ja mit heidnischen Freunden und Bekannten treffen, um sich zu vergnügen. Und dabei gehen sie Kompromisse ein. Sie besuchen heidnische Tempel, Kulte und Feste und sind natürlich dann auch Teil von diesem Brauchtum. Und dabei rechtfertigen sie sich mit dem Wort, was auch Paulus sagt: Alles ist mir erlaubt. Ich lebe in der Freiheit Christi. Und sie sagen: Ey, die Götzen, die sind doch eh tot. Also was können die mir anhaben? Ich diene Gott und ich habe hier Gemeinschaft mit Freunden. Aber Paulus sagt ganz eindeutig: Nein, ihr sollt keinen Teil am Götzendienst haben. Ihr habt einen Gott und dem sollt ihr dienen. Und reizt eure Freiheit nicht aus. Und dann gibt er ihnen ein Beispiel an sich selber. Er sagt: Hier, das sind meine Anstrengungen. So habe ich mich zum Knecht gemacht. Ich bin ein Jude geworden. Ich bin denen, die nicht unter dem Gesetz sind, geworden wie einer, der nicht unter dem Gesetz ist. Ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden. Und dann kommt dieser Text. Und der lässt sich so ganz grob in drei Teile teilen. Erstmal geht es um Paulus' Antrieb. Was treibt ihn an? Dann kommen die Kosten der Nachfolge. Und dann sagt er: So geradlinig und so konsequent soll eure Nachfolge sein. Ich lese den Anfang vom Text nochmal, und zwar ab Vers 23. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Paulus ist ein sehr krasser Typ, das habe ich gerade schon angesprochen. Er weicht Widrigkeit nicht aus und gibt Vollgas. Vor seiner Bekehrung hat er Christen verfolgt. Er hat sie ins Gefängnis geworfen und wenn es darum ging, über ihren Tod abzustimmen, also ob sie getötet, hingerichtet werden sollten, hat er dafür gestimmt. Absolut verfolgt, muss ausgemerzt werden. Und dann geht er nach Damaskus, will dort auch die Christen einsperren, festnehmen und auch töten. Aber da begegnet ihm Gott. Und eigentlich sollte man meinen, dass er danach so klein mit Hut wäre. Sich leise entschuldigt und ganz kleinlaut wird. Sich versteckt, ganz still seinen Glauben lebt, sonntags vielleicht noch zum Gottesdienst geht und ganz hinten in der letzten Reihe sitzt und sich nicht würdig hält, für das Evangelium einzustehen und das Evangelium zu verkündigen. Aber nein, 2 Tage später steht er auf der Straße und predigt das Evangelium. Und zwar in einer Art und Weise, dass seine 9 Freunde, also die Christen, ihn heimlich aus der Stadt bringen müssen, weil es für ihn zu gefährlich werden würde. Danach folgt mehrfach Gefängnis für ihn. Er wird 5-mal zu 40 Stockhieben verurteilt. Er leidet Schiffbrüche auf seinen Reisen. Aber all das hält ihn nicht auf. Er macht weiter. Er nimmt Gefahren an und geht da durch. Aber warum? Vers 23 sagt er: Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Timotheus schreibt er: Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Es geht ihm um das Evangelium, um die gute Nachricht. Die soll verbreitet werden. Und diese Befreiung, die er erlebt hat, die gleiche Befreiung wünscht er auch den anderen. Deswegen geht er auf die Straße, deswegen predigt er. Deswegen steht er für die Wahrheit ein. Sie sollen auch diese Wahrheit erkennen. Deswegen reist er kreuz und quer durch Vorderasien, predigt in jeder Stadt, geht als erstes in die Synagoge, wohlgemerkt zu seinen, ich sage jetzt mal, ehemaligen Religionsgenossen und predigt dort. Und dann vergleicht er das jetzt mit dem Laufen auf der Bahn. Das Leben eines Christen soll so sein wie ein Wettlauf. Istmir liegt ungefähr 10 Kilometer nördlich von Korinth und dort hat ein Teil der Kranzspiele stattgefunden. Die Kranzspiele waren eine Reihe von sportlichen Wettkämpfen und die Olympischen Spiele waren auch Teil dieser Kranzspiele. Das heißt, das waren richtig hoch aufgehängte Wettkämpfe. Und jetzt sagt er den Korinthern, die genau wussten, worüber er redet: Wer im Wettkampf läuft, der gibt alles. Er weiß, alle Athleten, die um mich herum sind, die geben auch alles. Aber nur einer, nur der Beste, nur der Schnellste, der wird vorne ankommen und der wird den Siegeskranz haben. Den Siegeskranz aus Pinienzweigen im Falle von den isthmischen Spielen. Und das will er natürlich selbst sein. Und deswegen läuft er. Auch Paulus hat so wie so ein Athlet alles gegeben. Und jetzt schreibt er in den Korinthern: Lauft auch ihr so. Strengt euch an, gebt alles. Alles für Gott. Setzt alles ein. Haltet nichts zurück. Dabei sagt er aber nicht, dass sie gegenseitig gegeneinander laufen sollen, sich gegenseitig messen sollen oder sich besiegen sollen gegenseitig. Nein, er sagt, ihr gemeinsam, lauft ihr so, dass ihr ihn gewinnt. Ihr als Christen, ihr seid ein Team. Ihr sollt den Siegeskranz bekommen. Und der Siegeskranz wird mehrfach im Neuen Testament erwähnt als das ewige Leben, was auf uns wartet. Das ist das, was wir eines Tages erhalten werden von Gott. Und ja, wenn wir glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dann ist uns dieser Siegeskranz schon gewiss. Aber da ruft Paulus sich nicht drauf, sondern er ist motiviert. Das motiviert ihn noch mehr und sagt, wenn mir das schon gewiss ist, dann lohnt sich das Laufen erst recht. Vor ein paar Wochen hat Ole von Gleichnis mit den Talenten gepredigt. Dort geht ein Gutsbesitzer auf eine Reise und gibt seinen Verwaltern jeweils ein Talent, drei Talente und fünf Talente. Und nach einer Zeit kommt er wieder und fordert eine Rechenschaft. Der mit fünf, der hat zehn, der mit drei, der hat sechs und der mit einem, der hat es vergraben und gräbt es wieder aus und sagt, hier, hast du dein Talent wieder. Und ich glaube, dass Paulus an dieser Stelle sagen würde, ey, vergrab es nicht, sondern grab es aus und nutze es, setze es ein. Es geht nicht darum, wer vervielfacht das jetzt am meisten, sondern nutze es überhaupt. Und da stellt sich die Frage, was hindert uns eigentlich daran, dass wir so laufen, dass wir unsere Talente ausgraben? Und jetzt gebe ich an Ole.
In der Bibelstelle geht es dann weiter in Vers 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber um einen unvergänglichen. Dieses Bild ist eigentlich ganz klar. Wenn ein leistungsorientierter Sportler auf einen Wettkampf zugeht, richtet er alles auf diesen Wettkampf aus. Und jeder Leistungssportler träumt ja vom Sieg. Und Leistungssportler, die zum Beispiel zu den Olympischen Spielen gehen dürfen, träumen von einer Goldmedaille. Damals träumte man von diesem heiß begehrten Siegeskranz. Und für jeden Sportler war klar, nicht nur hartes Training bringt mich ans Ziel, sondern auch Verzicht. Der Verzicht auf Alkohol, der Verzicht auf ungesundes Essen, der Verzicht auf Freizeit, der Verzicht auf Sex. Wenn ein Wettkampf teilnehmen und erfolgreich sein will, und das wusste man damals schon, muss Verzicht üben. Und dieses Bild wendet Paulus nun auf den Lauf von uns Christen. Wenn du Christ bist, sollst du nicht gemütlich auf deinen Siegeskranz zuschlendern, also so gemütlich dem ewigen Leben entgegengehen und sagen, ich genieße mein Leben und dann kommt der volle Genuss, wenn ich dann bei Gott bin. Sondern ein Nachfolger Jesu widmet sich voll und ganz diesem Lauf in Richtung Ziel. Wisst ihr, worum es bei diesem Lauf geht? Bei deinem Lauf Richtung Ziel? Paulus sagt es in Vers 16 in 1. Korinther 9 so: Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Das ist krass und das tut vielleicht auch weh, gefällt uns nicht, weil Evangelium verkündigen, das ist ja so das Päckchen, das wir als Christen halt zu tragen haben. Aber genau darum geht es. Wer ein Kind Gottes ist und weiß, was das Evangelium wert ist, weil er weiß, was er selber bekommen hat, von dem erwartet Gott, dass er alles dafür gibt, dass auch andere Menschen dieses Evangelium, diese wunderbare Botschaft hören, damit sie auch dieses Geschenk, diesen unvergänglichen Siegeskranz erhalten. Paulus hat das verstanden. Er läuft diesem ewigen Siegeskranz entgegen, indem er unaufhörlich anderen Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus erzählt und alles dafür tut, dass andere Menschen das auch begreifen, dass die Gemeinden, die er gegründet hat, das verstehen. Es geht genau darum. Um nichts anderes als, dass Menschen erkennen, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Evangelium ist, zum ewigen Leben ist. Dass jeder Mensch Jesus Christus braucht, um gerettet zu werden. Hier wird es herausfordernd. Als ich noch jünger und sportlicher war, da war ich in einem Fitnessstudio und bin also 3-4 Mal die Woche dahin gegangen und habe ordentlich gepumpt. Das Problem an diesem Fitnessstudio war, dass direkt neben diesem Fitnessstudio ein Burger King war und 200 Meter weiter das Schnellrestaurant mit dem goldenen M. Nun war das nur so, dass ich dann mich ordentlich ausgepowert hatte und wer ordentlich Sport gemacht hat, der hat danach tierisch Hunger und leider nicht nur manchmal bin ich dieser Versuchung erlegen und bin direkt zu diesem Schnellrestaurant mit dem goldenen M gefahren und habe mir da erstmal ein dickes Menü, ich stehe auf Big Macs, geholt und habe das ganze Training, in das ich vorher alles reingelegt habe, mit 10 Minuten reinstopfen zunichte gemacht. Was sind die Big Macs, die uns bei unserem Lauf als Kinder Gottes behindern? Was sind deine Big Macs, die deinen Lauf als Kind Gottes behindern? Paulus geht mit gutem Beispiel voran und erzählt, auf welche Big Macs er verzichtet, damit seiner Mission nichts im Wege steht. Das finden wir in Kapitel 9, lest das mal. Am Anfang von Kapitel 9, da erzählt Paulus, ich habe das Recht, als jemand, der dem Evangelium dient, dafür Geld zu nehmen, aber ich verzichte auf Bezahlung ganz bewusst, damit nicht jemand auf die Idee kommen könnte, ich tue das ja nur um des Geldes willen. Ich will mir die Kraft der Botschaft nicht rauben lassen, indem ich auf Geld schaue. Und dann lesen wir, dass Paulus auch auf die Ehre eines Leiters verzichtet und sich klein macht vor seinen Hörern. Goldwin hat das angedeutet. Da heißt es dann ab Vers 19 in 1. Korinther 9, denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Paulus macht sich zum Knecht zum Menschen. Er sagt also, du bist mir wichtiger, als ich mir selber bin. Es geht mir nicht um meine Ehre, sondern es geht mir um deine Rettung. Deswegen hat er sich den Juden zum Juden gemacht, damit er die Juden gewinne. Er hat denen, die unter dem Gesetz sind, den hat er sich gemacht als jemand, der selber unter dem Gesetz ist, damit er die gewinne, die unter dem Gesetz sind, heißt es hier. Denen, die ohne Gesetz sind, also den Heiden, hat er sich zum Heiden gemacht. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, heißt es, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden. Paulus lässt sich auf jeden Menschen ein und sagt ihnen, ich werde zu einem Mensch wie du, ich begegne dir auf deiner Ebene, ich mache mich klein vor dir, damit du erkennst, es geht um Jesus. Was sind unsere Big Macs? Paulus verzichtet auf alles, was ihn daran hindern könnte, Menschen für Jesus zu gewinnen. Sind unsere Big Macs vielleicht auch das gute Geld? Wir investieren alles darin, mehr zu bekommen, mehr zu verdienen und haben dann am Ende keine Zeit mehr, das Richtige zu tun? Ist es vielleicht unser guter Ruf? Ich erzähle lieber nicht von Jesus in der Nachbarschaft, weil das könnte ja dazu führen, dass ich in der Nachbarschaft mein Gesicht verliere und irgendwann bin ich dann der komische Christenfreak. Sind es vielleicht die Gewohnheitssünden, die uns immer wieder vom Ziel abbringen? Alkohol, Lästereien, sexuelle Unmoral. Paulus sagt, wir sollen enthaltsam sein in allem, damit wir den unvergänglichen Siegeskranz empfangen. Nun könnte man fragen, Paulus, wo ist denn deine Gnadenbotschaft geblieben? Das ist doch das, was wir an Paulus lieben, dass er uns sagt, allein die Gnade Jesu, allein darauf kommt es an. Du bist nicht aufgrund deiner Werke gerettet, sondern weil Jesus alles für dich getan hat. Und hier sagt Paulus plötzlich, gebt alles, sonst verpasst ihr den Siegeskranz. Nein, ich glaube, das sagt Paulus nicht. Er sagt uns nicht, du musst alles geben, sonst verpasst du den Siegeskranz. Wenn du nicht dich komplett anstrengst und läufst wie ein, jetzt hätte ich fast gesagt, wie ein armer Irrer, das ist natürlich so nicht, dann wirst du es nicht schaffen, den Siegeskranz zu kriegen. Nein, ich glaube, Paulus möchte uns deutlich machen, weil wir einen Siegeskranz erwarten mit dem Evangelium, der so wunderbar ist, so groß ist, so wertvoll ist, lohnt es sich auch deswegen, alles zu investieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Big Macs in meinem Leben nicht dafür sorgen, dass ich die Heilsgewissheit verliere. Aber was sie mit mir machen, ist, dass sie mir Vollmacht rauben. Vollmacht heißt, dass ich diene in der Autorität Gottes und rechne mit seiner Kraft in meinem Dienst. Und wenn ich mich so diesen Big Macs in meinem Leben hingebe, merke ich, wie ich an Gradlinigkeit verliere, wie ich an Kraft verliere, wie ich unsicher werde. Und ich habe mir angewöhnt, mir immer wieder einzureden, selber zu sagen, wenn die Versuchung kommt, hey, denk daran, wenn du dem nachgehst, hat es einen Preis. Du verlierst nicht das ewige Leben, aber dein Dienst verliert an Kraft. Deswegen brauchen wir Gradlinigkeit, Gudwin.
So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus sagt hier, er läuft nicht wie aufs Ungewisse. Er weiß genau, wo es hingeht. Seine Gewissheit basiert auf dem Ziel, das er hat, was ihm nicht mehr genommen werden kann, und auf seine Enthaltsamkeit. Am Ziel ankommen heißt für uns, am Ende unseres Lebens wartet das ewige Leben auf uns. Dass wir leben, auch wenn wir sterben. Und Enthaltsamkeit kommt daher, dass wir das Ziel nicht aus den Augen lassen und gerade drauf zulaufen. Wir sollen geradlinig laufen. Wir sollen nicht abweichen. Wir sollen uns nicht ablenken lassen. Paulus hat sich auch nicht ablenken lassen, weder von Verfolgung, wir erinnern uns, Gefängnis, Stockhiebe. Nein, er hat sich auch nicht ablenken lassen von den Annehmlichkeiten dieses Lebens. Er hat keine Bezahlung genommen, er hat darauf verzichtet, eine Frau zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel Petrus, der mit Frau durch die Gegend gereist ist. Und dann spricht Paulus plötzlich vom Boxen, vom Faustkampf. Auch Boxen war eine olympische Disziplin. Anders als heute hat man damals keine dicken Handschuhe getragen, sondern man hat die Hände mit Lederriemen umwickelt. Aber trotzdem hat es die meiste Wirkung gehabt, wenn man den Gegner am Kopf getroffen hat. Und auch in alten Darstellungen wurden die Boxer immer mit blutender Nase dargestellt. Das heißt, man wusste schon, wo es hingeht. Und Paulus wird hier ganz direkt und ganz bewusst direkt. Er will nicht in die Luft schlagen. Er will nicht einfach ohne Wirkung nur für Show das machen, sondern er will Wirkung erzielen. In meiner Ausbildung boxen wir auch hin und wieder ein bisschen. Und die Trainer, die machen uns das. Die erzählen uns auch so, wie wir daran gehen sollen. Und ein Trainer hat mal gesagt, hey, der Kopf, das ist der General. Das ist die Schaltzentrale. Und daraus folgen zwei Dinge. Erstens, dieser Kopf, dieser General muss geschützt werden. Dieser General würde im richtigen Krieg nicht an der Front kämpfen. Der muss geschützt werden. Und da sagt Paulus, hey, hier zu den Ephesern, hier habt ihr Waffenrüstung, nehmt den Helm des Heils, setzt den auf. Aber zweitens, das haben wir so gelernt, Der ganze Körper kann über den Kopf kontrolliert werden. Wenn ich jemanden festnehmen möchte und der sich wehrt, wenn ich den Kopf fest habe, dann kann er nur noch ganz wenig machen. Wenn ich den Kopf fixiert habe, dann bestimme ich, was der mit dem Rest des Körpers noch machen kann. So wichtig ist der Kopf. Aber Paulus will nicht mit der Faust auf den Kopf schlagen oder mit irgendwie physischer Gewalt den Kopf fixieren. Nein, seine Faust, seine sprichwörtliche Faust, von der er schreibt, ist das Evangelium. Er will, dass die Menschen im Kopf begreifen, dass sie Jesus brauchen. Ja, auch wir wollen gewisserweise Wirkung im Kopf von Menschen entfalten. Nicht körperlich, sondern geistlich. Unser Ziel ist, dass sie begreifen, dass sie im Kopf, wo unsere Gedanken sind, wo unser Verstand sitzt, begreifen, hey, unsere Sünde, meine Sünde trennt mich von Gott. Und das war so krass, dass Jesus, sein Gottes Sohn, am Kreuz sterben musste, dafür bezahlen musste. Wenn ich ihm vertraue, habe ich Zugang zum ewigen Leben und ich habe Zugang zu Gott. Und Paulus war so extrem ergebnisorientiert. Er hat immer wieder dieses Ziel vor Augen gestellt. Ey, die Menschen sollen Gott erkennen. Die Menschen sollen zum Glauben kommen. Aber für ein klares Evangelium braucht es einerseits eine klare Botschaft, also unsere Worte, die wir reden. Aber es braucht auch ein Leben, was dahinter steht, was auch etwas erzählt. Ein authentisches Leben, ein geradliniges Leben. Und da sagt Paulus nicht, dass es einfach sei, ganz im Gegenteil. Er spricht davon, dass wir unseren Leib bezwingen müssen, dass wir ihn besiegen müssen. Das hört sich sehr brutal an, ja. Im Galaterbrief schreibt er von der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, Selbstbeherrschung steht da auch drin. Und das ist das, was wir brauchen manchmal. Wir müssen uns selbst beherrschen, unseren Leib beherrschen, unseren Leib bezwingen. Ja, das sind Synonyme. Damit meint er dasselbe. Alles tun, was für den Erfolg des Evangeliums notwendig ist. Das Alte ablegen, das, was nicht dem Christsein entspricht, ablegen. Den neuen Menschen anziehen. Alles ablegen, was uns hindert, Gott zu dienen. Und Gott dienen. Paulus macht sich zum Diener, ja, zu einem leibeigenen Gottes, quasi zu einem Sklaven. Denn am Leib entscheidet sich, wem der Mensch eigentlich gehört und von wem er bestimmt ist. Und ganz am Ende spricht er davon, dass er sonst selbst verwerflich werde. Andere Übersetzungen schreiben vom Disqualifizieren. So wie Ulle gesagt hat, es geht nicht darum, dass wir das Heil verlieren. Die Botschaft wird unglaubwürdig. Glaubwürdigkeit besteht, wenn das Reden mit dem Handeln übereinstimmt. Wenn das Gegenüber hört und sieht und es übereinstimmt, wenn das zusammenpasst, dann ist es glaubwürdig. Und Paulus hatte genau davor Angst, dass das bei ihm nicht übereinstimmt. Ich weiß nicht, ob Angst der richtige Ausdruck ist, aber er wollte auf jeden Fall verhindern, dass das passiert, weil er würde ansonsten für das Reich Gottes als Arbeiter unfähig werden. Jetzt mögen wir uns fragen, ich bin doch gar kein Apostel und ich werde es auch nicht sein. Was hat das mit mir zu tun? Ja, Missionsbefehl, der gilt immer. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Es gilt uns allen. Und alle Völker, da brauchen wir gar nicht weit gucken. Brauchen wir nicht ins Ausland. Die Leute, die in Deutschland wohnen, das deutsche Volk oder auch andere Volksangehörige, die gehören auch mit zu allen Völkern. Und ich hatte schon ja öfter mal vor, einfach auf die Straße zu gehen und Leute anzusprechen, ihnen vom Evangelium zu erzählen. Und jetzt kommt das Traurige. Immer, wenn ich das vorhatte, immer. Ich bin jetzt mit meiner Frau gut ein Jahr verheiratet, aber irgendwie ist immer dann ein Streit ausgebrochen zwischen uns. Wir haben uns einander versündigt. Und das hat verhindert, dass ein Mensch das Evangelium hört. Und das tut mir unglaublich weh. Und da brauche ich Selbstbeherrschung. Da muss ich Sünde abtöten. Magst du einmal das Bild ranwerfen? Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, da hatte ich genau dieses Bild vor Augen. Das ist ein guter Freund von mir. Dort kommt er gerade aus dem Einsatz zurück. Er ist Kampfschwimmer. Und ja, das mag etwas martialisch aussehen. Aber er hat jetzt einen Lauf gelaufen auf diesem Bild. Er kommt zurück. Er war erfolgreich. Sein Ziel, Leben retten. Er weiß genau, was sein Ziel ist. Er weiß, was er will, warum er es tut. Er lebt enthaltsam. Klar, er hat eine Frau. Er trinkt auch mal Alkohol, isst auch mal Fleisch. Aber er riskiert alles. Er setzt alles aufs Spiel, auch sein Leben. Und genug Kollegen von ihm haben es auch mit dem Leben bezahlt. Und drittens, der geradlinige Lauf ist auch bei ihm zu sehen. Er hat nur durch kontinuierliches Training, durch Disziplin hat er es dahin geschafft, wirklich diesen Job machen zu können, überhaupt fähig sein zu können. Ich habe heute Morgen gerade einen Artikel gelesen, wo es ums SEK ging in Hamburg. Dort hat dann der Zuständige für die Ausbildung gesagt, ja, es gibt nur wenige, die sich da durchquälen wollen durch diese Ausbildung, die diese Strapazen auf sich nehmen. Und deshalb haben sie Nachwuchssorgen. Es wollen viele, ja, aber es wollen nicht alle diese Strapazen auf sich nehmen. Die Kampfschwimmer, die haben ein Motto. Und ich finde es überraschend, dass das auch bei Paulus sich wiederfindet. Lerne leiden, ohne zu klagen. Das ist das Motto der Kampfschwimmer. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Paulus leidet und er leidet gerne, weil er weiß, was sein Ziel ist, weil er weiß, was er möchte. Im Römerbrief bringt er es so auf den Punkt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Wenn wir unser Ziel betrachten, das, was auf uns wartet, der Siegeskranz, dann ist das, was wir dafür einsetzen, was wir uns erledigen, dann fällt das nicht ins Gewicht. Leidenschaft für Gott, das wünsche ich uns, dass wir die entwickeln, dass wir die finden. Leidenschaft bringt Bereitschaft zu leiden. Amen.